generell für alle Parteien. Das System ist extrem komplex und vielschichtig geworden. Also es gibt zig Systeme, Untersysteme, Themen, die früher überhaupt nicht relevant waren.
Und bei YouTube zum Beispiel, als direkteste Konkurrenz, ist halt, du schaltest an, baust und schaltest 3 Minuten später wieder ab. Ne?
Also du kannst bei Amazon auch quasi anschalten und abschalten. Es gibt halt einen gewissen Threshold, wo der Aufwand in Verhältnis keinen Sinn macht.
Ja, klar.
Die Entscheidung, ob dein Produkt auf Amazon ist, als Marke, triffst nicht du und die hast du noch nie getroffen. Der Unterschied ist, früher war Amazon nicht so riesig, wie es jetzt ist. Anbieter von anderen KI-Modellen, Datenmodellen crawlen Amazon für Produktdaten.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge und heute geht es um was ganz Spannendes. Wir sprechen nämlich heute darüber, wie Amazon sich krass verändert hat. Die meisten Menschen da draußen denken, dass Amazon immer noch ein reines Shoppingportal ist, wo man natürlich extrem schnell seine Sachen bekommt. Aber in Wirklichkeit ist Amazon viel mehr als das. Und zwar viel mehr auch als nur Data Services und das Thema AWS, also Amazon Web Services, sondern es ist noch viel mehr als das. Amazon ist eine Riesen-Company mit unfassbar vielen Themen. Und dazu haben wir den absoluten Experten da, nämlich den Gregor Leopold von Global AMZ. Ja? Und er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit Amazon, aber vor allem auch mit neuen Sachen, die Amazon machen, nämlich das ganze Thema Marketing auf Amazon, auf der Plattform, Marketing im Streaming, Spotify, solche Themen und ich sag mal innovative Marketinglösungen. Deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist und heute schauen wir da mal rein.
Hallo Timon, ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, da zu sein und euch ein bisschen was zu dem Thema Amazon und Amazon-Ökosystem näher zu bringen. Du hast es ja schon ganz richtig gesagt, das Thema ist wesentlich komplexer und tiefer, als man oft denkt und viele auch auf dem Schirm haben.
Ja, sag mir mal erstmal, wie lange machst du das ganze Thema Amazon schon und auch diese anderen Themen drumherum und wie bist du da reingerutscht?
Also ich bin seit 2008, 2009 im E-Commerce, bin damals ganz klassisch über die eBay-Schiene reingerutscht, so wie man damals so reingestolpert ist und bin dann so ab 2013, 14, als der Amazon-Marktplatz kam, relativ schnell in diesem ersten Welle der Händler als Händler noch selber zu Amazon.
Ach, wirklich?
Und ja, also so ganz hart über die Händlerschiene, gar nicht über die Agenturschiene. Und über die Jahre war es dann halt so, Geschäftsfreunde, Bekannte kamen halt ganz oft, du Gregor, ich habe da eine Frage, ich habe einen Bekannten, der hat da eine Frage, da gibt es so dieses Neue, kannst du mir mal helfen? Und es war eigentlich ganz lange, dass ich gesagt habe, ja, mache ich schon, aber ich will eigentlich keinen Dienstleister aufbauen. Und dann gab es irgendwann den Fall, dass ein Geschäftsfreund auf mich zukam und meinte, du, hier ist ein großes Industrieunternehmen, die würden gerne Amazon nutzen für ihr erstes B2C-Projekt in, ich glaube, 200 Jahren Firmengeschichte. Und das war dann so der Punkt, wo ich es bei mir im Kopf irgendwann Klick gemacht hat. Und dann war ich auch noch eine Zeit lang im Ausland und habe dann gesagt, ja, nee, also ich beschäftige mich eigentlich mittlerweile fast schon mehr mit meinem Dienstleistungskram als mit meinem damaligen noch Kerngeschäft.
Ja.
Und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich in diese Amazon-Welt und so die Agentur an sich gibt es dann so seit 16, 17, aber zu tun mit dem Thema habe ich schon seit vielen, vielen Jahren vorher.
Erzähl mal ein bisschen, wie der Unterschied ist zwischen Händler sein und also Seller, wahrscheinlich fast auch mal Power-Seller auf eBay und dann auch im Dienstleistungsgeschäft zu arbeiten.
Es ist unterschiedlich einerseits vom Mindset her und von der Herangehensweise natürlich und auf der anderen Seite sehr oft auch in den Prozessen und in den Zielsetzungen. Also ich habe, wie gesagt, ja sehr lange gesagt, boah, keine Agentur. Grund ist natürlich, weil man als Händler natürlich leider auch sehr oft negative Erfahrungen mit Agenturen macht. Womit ich jetzt nicht meine, dass Projekte nicht funktionieren, das ist die Natur der Sache, aber dass dir halt Gold versprochen wird und am Ende kriegst du halt trotzdem nur Kohlenstückchen. Das ist halt leider so Erfahrungen, die, glaube ich, jeder Händler und jeder Inhaber von der Marke irgendwann mal mit Dienstleistern macht. Und der große Unterschied ist, wenn ich halt Händler bin, klar, es ist Liquiditäts-Cashflow-Phasing ein anderes Thema, aber vor allem, es ist dann meine eigene Marke, mein eigenes Produkt. Und als Inhaber bin ich am Ende für alles selber verantwortlich. Ich habe dann zwar noch so Themen wie Zoll und Import und Export und ganz viele andere Themen noch. Wenn ich Agentur bin, habe ich natürlich das Thema, ich habe plötzlich, gerade wenn ich mit größeren Marken arbeite, sehr viel mehr Stakeholder, die im Zweifel auch Interessen haben, die nicht unbedingt nur heißen, ich möchte die maximale Stückzahl verkaufen. Ja, also, und das ist ein komplett anderes Mindset einfach auch. Also gerade mit den großen, komplexen Unternehmen, gerade im Pharma, mit denen wir arbeiten, wo es dann ja auch nochmal ganz besondere Regulatorik gibt, wo dann die Zielsetzung im Zweifel auch eher Awareness ist oder eher Compliance ist und nicht unbedingt, dass man die letzte Packung noch verkauft.
Ja.
Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, weil man halt immer letztendlich sich an den Zielen eines Dritten orientiert und oder im Rahmen von dem Beratungsauftrag, den wir auch sehr stark nachverfolgen, dem anderen erstmal auch die Optionen geben muss. Und als Händler setze ich mich hin, das weiß der selber als Unternehmer, und sage, ja, ja gut, ich habe Option 1, 2, 3 und ich gehe jetzt 1 und der Rest ist mir erstmal wurscht.
Bevor wir zu Amazon Media und den Streamingdiensten kommen, eine Frage noch zum Thema Amazon, weil du ja wirklich da auch tief drin bist. Wie stark hat sich Amazon für die Verkäufer und Händler verändert und wie stark hat sich Amazon insgesamt verändert? Also da ist ja hinter den, ich sag mal, hinter den Kulissen passiert ja extrem viel, was sehr positiv ist für Amazon, aber für alle anderen, ich sag mal so, manchmal auch ein bisschen hart ist.
Da könnten wir jetzt sehr lange drüber reden. Die kurze Story ist, für Händler, also generell für alle Parteien, das System ist extrem komplex und vielschichtig geworden. Also es gibt zig Systeme, Untersysteme, Themen, die früher überhaupt nicht relevant waren. Auch der Umfang, also alleine so an Content, was ich sehe, ich sage da als Beispiel immer das A-Plus-Content-Thema. Als ich angefangen habe, gab es die Bullet Points, ein bisschen Text und eine Handvoll Bilder und eine Überschrift. Ja. Ja. Mittlerweile auch irgendwie diese Themen sind viel komplexer für die Händler. Wo Amazon sehr gut ist, wo sie den Händlern auf der einen Seite sehr helfen, was natürlich auch ein Riesenvorteil gegenüber eBay war, ist das Thema ganze Logistik, FBA-Logistik, dass du das aus der Hand geben kannst, ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Du machst dich natürlich noch abhängiger.
Ja.
Das und natürlich, was sehr komplex mittlerweile ist, und das ist aber im gesamten E-Commerce, ist natürlich gerade in Europa das ganze Thema Steuern, Logistik. Mhm. Also diese ganzen Backend-Prozesse, wo ich halt auch sehr oft Kunden sage, die interessieren immer keinen, bis es ein Problem gibt.
Ja.
Und wenn es ein Problem gibt, wird es halt richtig ätzend und teuer. Was sich natürlich verbessert hat, ist, es ist halt sehr viel, also ich meine 2008, 2009 war das der Wilde Westen. Da gab es für viele Dinge noch nicht Regelungen, da hat nicht jeder gemacht, was er wollte. Es ist natürlich jetzt sehr viel geregelter, sehr viel strukturierter und auch so diese Zeiten, die es früher noch gab, ich werde reich mit Amazon, schmeiß 500 Indien-Bewertungen drauf und rank plötzlich oben, das ist halt vorbei. Ja, also es ist
zum
halt
Glück
professionalisiert,
auch, ja.
Genau. Es ist zum Glück vorbei, es ist sehr professionalisiert. Aus Händlersicht, der Konkurrenzdruck ist natürlich viel, viel höher. Also es ist jeder auf Amazon. Es ist auch jedes Produkt, jede Marke, ob sie es will oder nicht, auf Amazon. Ja, also gerade im Pharma, was ja eine unserer Kernbranchen ist, sagen ja ganz viele Firmen immer noch, meine Produkte sind nicht auf Amazon, ich will das nicht, wie auch immer. Die Entscheidung, ob dein Produkt auf Amazon ist, als Marke, triffst nicht du und die hast du noch nie getroffen. Der Unterschied ist, früher war Amazon nicht so riesig, wie es jetzt ist. Also mittlerweile ist es halt eine Ausnahme, dass ein Produkt nicht dort ist. Also unter der Maßgabe, dass es dort legal verkauft werden darf. Also klar. Apotheken, verschreibungspflichtige Produkte dürfen zum Beispiel halt auf, oder werden auf Amazon, können dort noch nicht vertrieben werden. Dass das so der einzige Punkt ist, auszieht.
Genau. Super spannend. Lass uns drauf kommen, dass ich habe eingeleitet mit dem Thema und du hast mir auch vorher gesagt in unserem Vorgespräch, dass Amazon viel mehr ist als nur der Shop, den wir alle kennen, über den wir gerade ein bisschen gesprochen haben. Das würde mich mal interessieren. Was ist anders? Was ist das Ganze?
Naja, Amazon hat ja, wie du gesagt hast, eigentlich als Buchladen gestartet. Mhm. Jeder weiß es. Sie haben als Shop mit physischen Produkten gestartet, haben dann in die entsprechenden, sich immer mehr verbreitert in die Kategorien und so weiter, haben ihre Services ausgebaut. Dann kam ja irgendwann AWS, also das ganze Thema Cloud Computing, Data Storage und so weiter dazu.
Auch hochprofitabel.
Genau, ne? Hochprofitabel natürlich. Und Amazon hat dann irgendwann im Rahmen der Verkaufsplattform, also letztendlich des Shops, angefangen mit Sponsored Ads, also ganz klassisch Performance Ads, und hat dann dort halt auch immer mehr ausgeweitet, was möglich ist. Dann hat ja Amazon eigentlich dieses Affiliate-Netzwerk mit erfunden. Jeff Bezos war ja eigentlich so der Erfinder oder der Initiator dieser Industrie,
total,
wo du ja auch sehr viel Knowledge hast außerhalb von Amazon. Und daraus, das war dann irgendwann ein Punkt, der sehr wichtig war. Und daraus ist halt entstanden, dass Amazon angefangen hat, ein riesiges Mediennetzwerk aufzubauen. Und das teilt sich mittlerweile in sehr viele Blöcke. Also ich habe einerseits, klar, die ganzen On-Site-Sponsored-Kampagnen, Sponsored-Ads. Ich habe Off-Site ein riesiges Advertiser-Netzwerk für Bannerwerbung.
Mhm.
Das ist auf Drittanbieter-Webseiten, das ist auf ganz vielen Apps. Ganz viele Apps monetarisieren über Amazon.
Krass.
Die letztendlich, das kennt man, wenn man in der App irgendwelche Werbung zum Beispiel sieht. Und dann kam natürlich irgendwann das Thema Prime Video dazu.
Mhm.
Dann kam erstmal Video-Ads an sich, also Bewegtbild-Ads und jetzt halt im Rahmen von Prime und Streaming letztendlich auch Streaming, Video-Ads, Video-Content. Und da hat Amazon mittlerweile auch eine eigene Demand-Side-Plattform, die sehr komplex ist, wenn man sie tiefer bedienen will. Insbesondere, es gibt noch so ein Ding, das heißt Amazon Marketing Cloud. Das ist ein Data White Room, in dem ich dann über SQL-Programmierungen Daten rausziehen kann, die auch noch sehr speziell sind, wo ich dann, was sehr spannend für Marketer ist, auch die komplette Customer Journey verfolgen kann.
Spannend.
Also auch über ganz viele Kanäle. Das ist so der zweite große Block. Und was viele unterschätzen ist, Amazon ist schon sehr lange eine KI-Plattform. Mhm. Also Amazon nutzt in den Backends, das haben die Händler sehr gesehen, die haben am Anfang ganz minimal angefangen, aber die nutzen mittlerweile schon sehr lange KI, sei es im Thema Bewertungen, Analysieren und so weiter. Das wird einerseits jetzt für den Endverbraucher ausgerollt, Thema Rufus, haben vielleicht schon einige gesehen, mhm. dass du dann plötzlich halt fragen kannst oder die Empfehlungen ausgesprochen werden für Produkte. Spielt auch eine riesige Rolle im Bereich natürlich Media. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ob es zulässig oder nicht ist, ist eine komplett andere Diskussion. Sehr viele Anbieter von anderen KI-Modellen, Datenmodellen, crawlen Amazon für Produktdaten. Mhm. Und wir sehen es halt auch, und darum ist das alles verwoben, wenn die Produktdaten, also das Category Management meiner Produkte auf Amazon Schrott ist, habe ich negative Einflüsse auf meine organische Sichtbarkeit, die weit über Amazon hinausgeht, aber auch auf die Performance im Bereich Streaming und Videos und Ads. Also nur mal so, ich meine, gib mal ein Produkt bei Google ein, spätestens auf der zweiten, selten auf der dritten Seite hast du einen organischen Treffer zu Amazon. Ja, also das glaube ich, alles, was man im Kontext sagen muss.
Ja, Amazon ist ja schon sehr, sehr stark und natürlich auch sehr wertvoll, weil, also ich muss persönlich sagen, wenn ich mir das anschaue, nur bei den Bestellungen, ist es einfach so einfach. Ja, das ist einer der wichtigsten Punkte. Ich kann einfach dort bestellen, auch wenn es ein paar Euro teurer ist. Ich weiß, es kommt rechtzeitig an und so weiter und so fort. Deswegen sind natürlich auch die Search-Ergebnisse, da kenne ich mich ja gut aus, sehr hoch, weil die Nutzerzufriedenheit sehr hoch ist. Ne? Also die meisten Leute gehen da drauf, kaufen was. Und in Deutschland hat ja auch fast jeder ein Amazon-Konto.
Du hast in Deutschland statistisch gesehen mehr Amazon-Konten als Haushalte. Und du hast in Deutschland, ich meine, natürlich hast du ja im E-Commerce ganz oft the winner takes it all.
Ja.
Also es siehst du auch bei den Fahrdienstleistern, es sind 2, 3, die sich aufteilen, bei den E-Commerce-Plattformen, bei den Streaming-Plattformen. Es ist halt immer, der Markt ist halt relativ oft als Oligopol am Ende organisiert. Und Amazon hat in Deutschland, je nach Studie, die man ansieht, je nach Produktkategorie, aber roundabout 60% vom Gesamt-E-Commerce im Augenblick.
So krass.
Und wächst immer noch schneller als der Gesamtmarkt. Und das ist halt genau die Thematik. Also es gibt ja zum Beispiel einen Grund, warum sehr viele große Shopbetreiber direkt oder indirekt auch auf Amazon verkaufen. Und das machen die letztendlich, weil da halt die Kunden sind.
Ja, klar. Ja,
das ist halt das Ding.
Wenn wir das jetzt mal runterbrechen, das neue System, das heißt, du hast gesagt, also dass Amazon einen eigenen DSP hat, eine Demand-Plattform. Das heißt, damit stehen sie in direkter Konkurrenz zu dem, würde ich sagen, größten Display-Netzwerk, was Google betreibt und was auch wahrscheinlich die meisten kennen. Also Google hat ja mehrere Systeme. Die haben einmal das Display-Netzwerk, dann haben sie Google Ads natürlich mit dem klassischen, wo man, wenn man sucht, dass man dort Ads angezeigt bekommt. Und dann haben sie natürlich noch AdWords, womit man auf fremden, also auf fremden Seiten, Drittseiten quasi Werbung einblenden kann, Display, aber auch Search-Ads, um halt das zu monetarisieren. So, und das ist, denke ich mal, eins der größten Netzwerke. Dann gab es sehr viele so, ich sag mal, von anderen Firmen, so Third-Party-DSPs, die auch einfach auf irgendwelchen Seiten ausgespielt haben und Konkurrenz zu Google waren. Aber ich würde sagen, es gab eine lange Zeit lang keine große Konkurrenz zu Google und diesen, da gab es dann, wie hießen die, AppNexus und sowas, da gab es relativ viele große Player. Aber jetzt ist Amazon auch in diesem Game drin und jetzt musst du mal kurz ein bisschen aufdröseln. Heißt, dass es funktioniert sehr ähnlich zu dem Google-DSP, das heißt, ich kann dort Ads schalten und den Klick irgendwo hinleiten oder muss ich den Klick immer in die Amazon-Plattform zurückführen auf ein Produkt, also es ist sehr produktbezogen oder ist es wirklich, ich könnte jetzt auch für einen Online-Kurs was schalten oder für, ich sag mal, für uns als Dienstleister oder für ein Auto oder sowas oder ist es, gibt es bestimmte Zielgruppen, für die das total sinnvoll ist und für andere, wo es gar nicht sinnvoll ist?
Jetzt kommt die beste Antwort, die man als Berater geben kann.
Es kommt drauf an.
Genau. Also es ist so, es ändert sich auch extrem schnell. Also wenn wir uns in 4 Monaten unterhalten, ist die Welt nicht ganz anders, hat sich viel geändert. Prinzipiell ist es so, es ist ein riesen Werbenetzwerk, das dahinter liegt. Es wurde natürlich ursprünglich erstmal dazu primär genutzt, um Traffic auf Amazon-Produkte zu treiben. Okay. Ja, also ganz klassisch. Es öffnet sich gerade immer mehr auch, dass du als Target Drittseiten nehmen kannst.
Ja, krass. Okay.
Da gibt es aber Einschränkungen, die hängen von der Produktkategorie ab und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich Einzelfallbetrachtungen. Es kommt dann auch drauf an, zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Streaming Werbung schalte, ich weiß, ohne dass ich es jetzt schon, dass es öffentlich bekannt ist, es gibt immer mehr, was ja jetzt schon passiert, Ungatings. Das heißt, es werden immer mehr Kategorien auch für Streaming Werbung freigeschalten, dass die überhaupt werben dürfen. Ja, und ich sage jetzt mal, wenn du eine Dienstleistung bewirbst, dann kannst du die, macht es halt keinen Sinn, die auf dem Amazon-Store zu verlinken. Ja, es macht ja überhaupt keinen Sinn, weil Amazon hier auf der Ebene halt immer mehr auch in Konkurrenz zu klassischen Media und TV tritt letztendlich.
Absolut, ja.
Das heißt, für wen ist es sinnvoll? Also alle Leute oder alle Marken, die physische Produkte haben. Das absolute Minimum, was man machen muss, ist die Compliance in Ordnung bringen, seinen Markenschutz. Amazon hat ein gesondertes System, das ist auch relativ komplex, das sauber aufzusetzen. Oder was heißt komplex? Das kostet halt viel Arbeit und Zeit. Und ich sag mal, so eine gewisse Category Management an Basis-Content-Daten. Die sollte man haben, sobald man physische Produkte in irgendeiner Art und Weise handelt. Oder ich sag mal, Produkte, die klassischerweise über Amazon verkauft werden. Alles danach muss man sauber betrachten. Und dann ist halt immer die Fragestellung, ist das schon zulässig, ist das noch nicht zulässig und was ist auch meine Zielsetzung? Also will ich jetzt eine reine Awareness-Kampagne machen oder nur meinen Abverkauf treiben? Und man muss vielleicht ergänzend dazu sagen, es gibt ja das Amazon-Werbenetzwerk und auch gerade Streaming nicht nur in den Amazon-eigenen Marktplatzländern, also Deutschland, Frankreich, UK, Schweden, USA, dieses, sondern auch zu so Ländern wie Schweiz oder Österreich. Also wir haben zum Beispiel gerade Kampagnen in Österreich laufen und in der Schweiz und in anderen Drittländern, wo es halt dann wirklich nur darum geht, Werbung über Streaming und das Werbenetzwerk zu machen. Mhm. Und da ist der Checkout-Point normalerweise, logischerweise nicht Amazon, weil klar gibt es viele aus Österreich, die bei uns Amazon bestellen, aber es gibt halt keine organische Amazon-Seite mit .at.
Mhm. Ja, das ist krass, weil nämlich es gibt ja auch diesen Begriff Retail-Media.
Das Thema, ja, genau.
Genau, der auch stark geprägt wurde und ich glaube, da baut Kaufland gerade sehr viel auf, Otto baut da viel auf, also da bauen sehr viele verschiedene Players auf und natürlich international noch viel krasser, Walmart und Target und sowas. Und da, soweit ich das richtig verstanden habe und ordne das gerne auch ein mit Amazon als großen Werbemarkt und auch als große Plattform, Retail Media war immer, du kannst Werbung quasi auf deiner Plattform schalten, also du hast zum Beispiel Ads auf deiner Kaufland-Plattform auf Produkte, damit du die besser verkaufen kannst. Dafür muss der Händler selber zahlen, kriegt dafür aber mehr Sales. So. Und was ich immer verstanden habe, da durfte man nicht rauslinken, sondern es musste immer auf der Plattform bleiben. Und ich glaube, das öffnet sich gerade ein bisschen, oder?
Ja, es öffnet sich, es kommt halt sehr auf die Produkte und den genauen Zusammenhang an. Mhm. Aber es ist genau das, worüber wir sprechen, ist Retail Media. Danke, das ist eigentlich genau die richtige Begrifflichkeit. Und ja, es bauen sehr viele was auf, aber so hart es halt klingt, da ist halt Amazon auch gerade mit weitem Abstand der größte Fisch, weil der Grund ist, wir haben, wenn ich mal die Streaming-Ebene nehme, wir haben eine Handvoll großer Streaming-Anbieter, Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, dann haben wir in Deutschland noch die privaten Join und Co. Mhm. Und es gibt halt zwei relevante Metriken. Die eine ist, wie viele User-Abonnenten hat so ein Streaming-Dienst und die andere ist, wie viele User und Abonnenten sind auch Werbung ausgesetzt.
Ja.
Und da ist halt Amazon auch ganz vorne mit dabei, weil alle haben es ja mitbekommen vor 1,5 Jahren, 2 Jahren gab es ja diesen Shift, wo sie ja gesagt haben, zahl, ich glaube, 3 Euro mehr im Monat für dein Prime-Konto und dein Videocontent ist weiter werbefrei.
Genau.
Und das haben halt nur, ich glaube, 20% der User gemacht. Das heißt, für uns als Marketer ist das natürlich super, weil jetzt 80% der User erst bei Werbung sind. Und wir können über die Amazon DSP halt auch die ganzen anderen Streaming-Anbieter ansprechen. Also wir können letztendlich über eine zentrale Plattform alle bespielen, das öffnet sich auch immer mehr. Und ich sag mal so, Retail Media ist super, super spannend, auch für nicht physische Produkte. Ich kann im Augenblick jeder Marke nur raten, macht saubere Analytik und probiert es mal aus. Weil im Augenblick ist das Ausprobieren, also das kostet Geld und das sind jetzt auch nicht 500 oder 1000 Euro Projekte.
Ja, klar.
Aber das Ausprobieren ist gerade noch relativ günstig.
Okay.
Ja, also ich gehe davon aus, wir sehen auch, wie sich die CPMs verändern und so weiter. In 2-3 Jahren kostet der Test wahrscheinlich einfach von den Kosten doppelt so viel vom Mediaspend wie jetzt.
Gibt es denn eine Minimum-Einbuchungsgröße bei den Streaming-Sachen? Also wenn man es mit TV vergleicht, weil du hast ja bei TV hast ja den Klassiker, da rufst du bei ProSieben an, ne? Die sagen dann, ja, das ist jetzt hier so und so viel, aber du kriegst auch noch einen Discount oder dann boost es ein für 6 Wochen oder 4 Wochen und dann zahlst du halt deinen Betrag. Und bei YouTube zum Beispiel, als direkteste Konkurrenz, ist halt, du schaltest an, schaust und schaltest 3 Minuten später wieder ab. Ja?
Also du kannst bei Amazon auch quasi anschalten und abschalten. Wenn du jetzt von den Video-Ads mal generell sprichst, klar, es gibt mittlerweile auch Garantieplatzierungen und so weiter, aber jetzt mal vereinfacht gesagt, du kannst an- und abschalten. Es gibt halt einen gewissen Threshold, wo der Aufwand in Verhältnis keinen Sinn macht.
Ja, klar. Ja?
Und das ist halt eigentlich der relevantere Punkt. Es muss man sich vorstellen wie so eine Pyramide. Die haben wir, ich glaube, habe ich dir mal gezeigt, auch als Grafik, bei uns in den Unterlagen immer drin.
Ja.
Und es macht halt bei der Pyramide keinen Sinn, oben an der Spitze anzufangen, wenn ich ganz unten noch nicht mal einen Stein stehen habe. Ja, und so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Also ja, Amazon sagt so ab weiß ich nicht, 5, 6, 7.000 Euro macht Sinn. Aus unserer Erfahrung kommt es halt auch sehr auf die Produktkategorie an. Ja, es gibt ja halt Kategorien, da habe ich CPMs, die sind halt so hoch, wo ich halt sage, ja gut, da kannst du halt mit, da brauchst du halt unter 15.000, da erreichst du halt nicht viele.
Na klar. Wenn wir uns das anschauen, für wen würdest du sagen, ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt erstens? Und welche Chancen siehst du eigentlich für Mittelständler, die bisher wenig mit Amazon, vor allem mit der Medienplattform gearbeitet haben? Ist da eine Chance? Ist da jetzt der richtige Zeitpunkt? Was sollten die tun?
Also grundsätzlich ist die Chance genau das, was du beschrieben hast. Früher hast du bei ProSieben angerufen und die haben gesagt, ja, also 500.000, wir können dich nachts bei D-Max laufen lassen, so ungefähr. Ja, also weil halt einfach der Mindestinvest super hoch war. Einfach von der Platzierung noch mal abgesehen von der Produktion der ganzen Assets und so weiter. Das heißt, die Plattform wirkt demokratisierend, dass Firmen, auch mittelgroße Firmen, für die einfach Media-Kampagnen out of reach waren, das mittlerweile machen können. Gerade auch in Verbindung, dass ich ja bei Amazon extrem gut targeten kann und meine Streuverluste auch sehr gut verringern kann. Jetzt klassisches TV ist, ja, hast du nicht mein Kerngebiet, aber du hast ganz andere Streuverluste, klar. Weil du natürlich, klar. Das heißt, wer sollte es machen? Also alle, die physische Produkte haben. Selbst wenn die Produkte bei Amazon sind, die nicht haben wollen oder es irgendwelche Sonderthemen sind wie Apotheken exklusiv, eure Apotheker verkaufen es zum Beispiel.
Ja.
Die sollten es machen. Es gibt relativ viele B2B-Produkte und was man mittlerweile auch nicht unterschätzen darf, man kann bei Amazon auch natürlich lokal targeten, also auf Postleitzahlenebene. Und ich sage jetzt mal so, alle, die zum Beispiel Sponsoring betreiben. Mhm. Also Amazon macht ja mittlerweile sehr viel im Sportsbereich, auch im Live-Sport-Bereich. Mhm. Ja. Das macht schon Sinn, weil die Leute, wir können ja anders targeten auf Amazon. Wir können ja auch ganz anders selektieren. Das kommt dann auch immer ein bisschen natürlich aufs Produkt dann und was für was freigeschaltet ist. Aber vereinfacht gesagt, können wir schon sehr grob runter selektieren, was haben die Leute getan, welche Altersgruppen und so weiter haben die. Das heißt, ich empfehle jedem, teste es aus, weil du im Gegensatz auch zu klassischen Maßnahmen halt harte Daten bekommst.
Mhm.
Aber test es halt auch mit wem aus, der dir sagt, welche Daten du realistischerweise kriegst und welche nicht. Das ist auch immer das Thema.
Wie groß ist da der Anteil von Branding versus Direktkauf? Also wenn ich mir jetzt überlege, da schaut jetzt jemand zum Beispiel die, ich sag mal, die Pferde-WM, ja, die Reit-WM und dann advertiset man dort zum Beispiel Produkte von einem Pferdeanbieter, also Fliegenspray oder irgendwelche Sattel oder Reitstiefel, dann ist für mich die Frage, hat das eher einen Branding-Effekt, wenn du dir Daten anschaust, oder hat das so einen Direct-Shopping-Effekt? Weil die Frage ist ja auch, welches Device nutzt er, ne?
Die Fragestellung muss man wirklich im Einzelfall betrachten. Also ich kann einen großen Branding-Effekt haben, weil ich kann ja dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel bleibe, ich habe dann im Umfeld dieser WM im Streaming Werbung gemacht, da kann ich die Leute ja retargeten. Ich kann die auch außerhalb der eigentlichen Amazon-Plattform, Thema Werbenetzwerk, retargeten. Ich kann die auch in einem halben Jahr nochmal ansprechen und so weiter. Das heißt, darüber kann ich auf der einen Seite einen sehr guten Branding-Effekt natürlich generieren.
Ja.
Aber ich sage es jetzt mal so, ein Pferdesattel aus meinem Bauchgefühl heraus, aber da habe ich mich auch schon oft geirrt, ist jetzt nicht das Produkt, wo die Leute zu Amazon gehen und sagen, ach, brauch mal einen neuen Sattel. Aber wenn ich jetzt in diesem Bereich bleibe, kann es natürlich sehr spannend sein, gerade wenn ich jetzt so Usables habe, also keine Ahnung, irgendwelche Reinigungspflegeprodukte, Supplemente, also ganz
Anti-Bremsenspray
und Anti-Bremsenspray, solche Sachen. Da kann es natürlich sehr interessant sein, ein Branding- und einen Abverkaufeffekt zu haben. Mhm. Also schon beides, insbesondere natürlich auch, weil ich halt sehr Zielgruppen genau arbeiten kann.
Ja, klar. Und du weißt ja auch, welches Device es gerade verwendet, ne?
Also genau, ich weiß. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie die Einstellungen auch sind, was der Kunde mich wissen lässt. Ich weiß, welches Device der andere verwendet. Viel spannender ist aber, dass wir sehr gut auch Lookalike-Audiences bilden können.
Okay.
Also es ist auch sehr spannend zu sagen, ich nehme erstmal Geld in die Hand, um Daten zu generieren für eine Lookalike-Audience und nutze die dann für andere Maßnahmen im Rahmen dieses Funnels.
Ich find's richtig spannend tatsächlich, weil es fühlt sich an wie so ein richtig neue Opportunity, wie damals Facebook. Ja, Facebook war auch Push-Media, ne? Also in your face, du nimmst jetzt die Sachen, die wir dir promoten wollen und es fühlt sich an wie die neue Ära des, ja, ich sag mal so, Marketings auf Push-Ebene, wo noch sehr viel Opportunity da ist.
Ja, es ist Push und Pull. Also es ist schon beides natürlich, weil klar, du kannst den Leuten in your face, hier ist meine, weiß ich nicht, Bremsencreme oder whatever, kannst du natürlich machen. Du kannst aber auch gerade, wenn du dann über Retargeting gehst, Käuferreaktivierung sehr schön Pull-Marketing machen. Weil du kannst natürlich, wenn du den kompletten Funnel sauber bespielst und du kannst ihn komplett durchmessen, Thema Amazon Marketing Cloud, kannst du natürlich sehr gut auch die Leuten dran erinnern, hey, by the way, brauchst du eigentlich nicht gerade neues Bremsenspray? Ja, also, und da ist eine sehr, sehr große Opportunity, da passiert auch gerade sehr, sehr viel. Was halt wichtig ist, vielleicht grundlegend zu verstehen, wenn ich aus klassischen Media komme, dann gehe ich ja nach Umfeldern typischerweise. Also ich buche mich halt in Print, TV, wie auch immer, in Umfelder ein. Wir können zwar Umfelder in unsere Targetings irgendwie übersetzen, das geht, aber eigentlich targeten wir über, das einfachste Beispiel ist immer Keywords, aber auch über Alter, Interessen, Kategorien, Leute, die die Konkurrenzmarke gekauft haben und so weiter. Kommt dann auch drauf an, wo wir im Funnel sind. Und das ist ein Shift in der Blickweise. Also ich gehe jetzt nicht mehr nur hin und sage, idealerweise sage, ich möchte jetzt mein Umfeld weiblich 18 bis 40, weiß ich nicht, sportbegeistert oder wie auch immer antargetieren, sondern ich mache das anders und ich habe ein sehr fluides System. Das heißt, wir brauchen natürlich immer eine gewisse Zeit, bis wir eine statistisch relevante Menge an Daten haben. Kennst du ja letztendlich von Facebook, Google, YouTube und Co. auch. Aber sobald wir die haben, und das ist der große Unterschied zu klassischem TV, können wir aktiv nachsteuern in der Kampagne. Also es ist dann nicht so dieses, ja, unsere Printkampagne funktioniert nicht, wir haben es halt jetzt gebucht, sondern es ist so dieses, okay, es funktioniert der und der Teil nicht, den cutten wir raus und der Teil funktioniert, da packen wir mehr Budget rein zum Beispiel.
Ja, das ist krass. Was sind denn so die Fehler, die du siehst, die die Unternehmen machen, wenn sie jetzt Streaming-Werbung kaufen oder wenn sie halt, ja, eine klassische Online-Videokampagne machen und das halt quasi falsch einbuchen. Was siehst du, sind die häufigsten Fehler?
Ja, das ist eine gute Frage. Der klassischste Fehler ist, oder was ich halt sehr oft erlebe, ist, ja, wir haben gehört Streaming, wir wollen jetzt Streaming machen. Und dann guckst du dir halt die Sachen an und sagst, okay, ja, wir können schon Streaming ausspielen, aber deine Marke ist zum Beispiel noch nicht sauber geschützt und registriert, damit können wir nicht mal alles ausspielen im kompletten Werbefunnel. Dann sehen wir ganz oft, dass halt einfach Hausaufgaben nicht gemacht sind. Ja, also wirklich Thema Compliance, auch gerade bei physischen Produkten. Es ist ja logisch, wenn ich auf so einer Plattform Werbung ausspiele, dann greift Amazon ja alles an Daten ab, was es gibt am Markt, aber es greift natürlich auch in seine eigenen Datensätze. Mhm. Wenn jetzt aber meine eigenen Datensätze Schrott sind, ja, dann, also, das ist, dann schieße ich halt daneben. Das ist so ein ganz großes Thema. Das zweite Thema, das wir immer sehen, ist, es soll dann immer sofort losgerannt werden, ist ja auch okay, verstehe ich auch, neues Ding, spannend, irgendwie Vorstand, Chef hat auch noch gesagt, er will's oder was auch immer. Es wird dann viel zu oft zu wenig Analytik betrieben, also insbesondere vorab. Und Planung, das dritte ist, dass man ganz oft auch mit einer falschen Erwartungshaltung reingeht. Also ich kann nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Plattform 10 Jahre lang ignoriert habe oder kaum was gemacht habe, plötzlich hingehen, Geld investieren und dann sehe ich ja plötzlich im Gegensatz zum TV, wenn es jetzt Produkte sind, auf Amazon verkauft sind, ROAS und ähnliches. Und dann plötzlich erwarten, dass ich ein ROAS vom anderen Stern habe und dann aber gleichzeitig das mit oder das 1:1 mit TV vergleichen. Das geht auch nicht. Ich habe jede Woche mindestens ein Gespräch, wo gerade heißt, ja, wir haben jetzt unsere Amazon-Kampagne neben TV gelegt, wo ich sage, ja, natürlich, kann man machen, aber mit den Einschränkungen. Und das dritte ist, was ich für ein sehr großes Problem halte, legt halt nicht alle Äpfel in einen Korb. Also ich glaube, das sagst du deinen Kunden ja auch. Klar. Ich sage, genauso tut nicht alles Budget nur zu Amazon fahren, genauso wenig wie tut alles zu Google oder tut alles in TV. Klar, wenn die Budgets eine gewisse Größe unterschreiten, dann muss man sich entscheiden, das kann man über eine Analytik klären, aber so prinzipiell würde ich auch mich da langsam rantasten an die Themen.
Ja, es gibt ja meistens mehr als einen Channel, der gut funktioniert. Es gibt ja meistens mehrere Channels. Wie wichtig ist denn das, oder wie muss das Format aussehen? Wir hatten vorhin lustigerweise über TikTok gesprochen, was ja ein kompletter UGC-Kanal ist, also User-Generated Content. Ja. Während jetzt so ein Streaming auf Amazon braucht wahrscheinlich ein High-End-Videoformat. Oder geht da auch was Selbstproduziertes?
Also es geht auch was Selbstproduziertes. Es gibt auch von Amazon mittlerweile sehr gute Lösungen zur Produktion und Erstellung von Assets. Also die sind wirklich sehr, sehr gut. Die nutzen wir dann auch, wenn die Kunden das wollen. Man kann auch fast jede Firma und Marke hat ja auf irgendwelchen Speichermedien unglaubliche Mengen an Content liegen, irgendwelche Videos und sonstiges. Ja. Das kann man alles sauber nutzen. Also der Aufwand ist gar nicht so riesig. Es kommt halt auch drauf an. Also vielleicht Twitch, kennst du?
Ja, klar.
Gehört ja auch zu Amazon, ja, ist auch eine Amazon-Plattform. Auch super spannend, super unterschätzt von ganz vielen Firmen, was da an Produkten geht. Also wir haben zum Beispiel aus dem Bereich Augenheilkunde dort Maßnahmen gemacht, wo man sagen muss, ist klar, jetzt logisch, war aber halt ein Test und alle haben gesagt, ja, was geht denn da? Ja gut, die Leute sitzen halt alle ewig vom Bildschirm. Ja,
das ist so krass, weil das auch, ich finde, was ich immer noch so beeindruckend finde, ist, wie schlau manche Unternehmen andere Unternehmen einkaufen. Also Amazon hat sehr, sehr krasse Acquisitions gemacht, die so gut sind. Twitch zum Beispiel. Klar, sie haben es danach auch größer gemacht. Ja. Aber zum Beispiel, ich meine, dass Meta, also ehemals Facebook, WhatsApp gekauft hat, ist auch einfach krass. Instagram gekauft hat, ist einfach krass. Ja.
Riesenplattform. Die besten Deals ever. Also alle haben noch gelacht bei 20 Milliarden für WhatsApp. Mittlerweile lacht halt keiner mehr.
Ja. Und auch, was haben sie für Instagram bezahlt? Ich glaube, 1 Milliarde oder sowas.
Ja,
Also ist ja lächerlich jetzt der Preis. Ne? Und man muss einfach sagen, das ist auch bei Twitch zum Beispiel. Twitch ist vielleicht nicht in unserer Generation so mega krass aktiv, aber zum Beispiel andere, also jüngere, also ich sag mal so um die 20-Jährigen, da ist Twitch und vielleicht auch fairerweise bis 30, Twitch spielt eine ultra große Rolle. Und auch sowas wie Discord zum Beispiel. Discord ist jetzt nicht ganz so profitabel, aber Discord ist halt auch, dann hängen Leute den ganzen Tag in einem Discord-Chat ab, ja, und
was man halt bei Twitch nicht vergessen darf, das ist bei Discord ähnlich, ist halt, dass die durchschnittlichen Twitch-User unglaublich viel Zeit dort verbringen. Ja. Und das ist natürlich eine riesige Chance, die man da hat. Es müssen natürlich passende Produkte sein. Ja.
Kann man in der Werbung reinschalten oder wie?
Du kannst über Twitch Werbung ausspielen.
Ja, auch, okay. Also nicht nur der Creator.
Du kannst auch über Amazon mit Twitch Creatern zusammenarbeiten und so weiter. Das sind natürlich größere Tickets, die du dann löst. Ja, das muss man schon sagen. Aber gerade auch, wenn man dann, ich sag mal, größere Budgets hat, hat auch Amazon hat einen riesigen Blumenstrauß an Maßnahmen und der ändert sich ständig. Also ich muss gestehen, ich sitze da auch regelmäßig da und sage, spannend, habe ich auch noch nie gehört. Ja. Also so ein ganz einfaches Beispiel ist, das wusste ich schon, aber es gibt, wenn du jetzt ein Fire TV hast oder halt Prime Video auf deinem Fernseher daheim, hast du ja immer diesen klassischen Startbildschirm und dann hast du ja diese Werbung normalerweise im Hintergrund. Ja, die kannst du auch aussteuern als Marketer, kannst du buchen, ja, musst du halt wissen, wie es geht. Aber das sind so Sachen, das wusste ich jetzt, was anders ist. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder erfolgreich das ist, aber man kennt ja diese Lockerboxen von Amazon. Diese, die kannst du theoretisch mit Werbung bekleben lassen.
Schon krass.
Ja. Wusste ich auch nicht, habe ich vorgestellt bekommen von 1,5 Jahren oder von einem Jahr und dachte so, ja, macht Sinn, aber keine Ahnung, dass das geht. Ja? Und das ist halt die Sache, es ändert sich ständig. Also die haben auch sehr viel Kooperationen und ich glaube auch im Twitch, es gibt dann auch immer wieder Sachen in Richtung Product Placement, schönere Präsentierung. Also da gibt es wirklich viel, das ist halt dann eine Frage, wie viel Geld man in die Hand nimmt. Also natürlich kannst du als kleine oder mittelständische Firma mit Amazon ist ein Riesenhebel für dich, weil du mit relativ überschaubarem Budget starten kannst. Aber klar, gerade als große oder mittelgroße Firma kannst du da halt auch, ja, umso tiefer die Taschen, umso mehr Optionen. Also das ist natürlich auch eine Sache der Natur, ja. Das ist klar, ist ja bei Google genauso. Wenn ich halt mehr Mediageld ausgeben kann, kann ich mir halt die ganzen Keywords kaufen.
Puh. Ja. Ja, ist krass, ich hätte nicht gedacht, dass Amazon so eine fette, große Marketingplattform auch noch hat und dass sie so relevant ist und dass man so viele unterschiedliche Sachen auch schalten kann. Also
die wächst
eine,
halt auch wie verrückt.
Ja, und brutale Konkurrenz zu Google auch, ne? Also wahrscheinlich nicht in dem Maße schon, aber langfristig gesehen schon. Das ist halt.
Ja, es kommt halt auf die Produktkategorien an. Also zum Beispiel darf man ja nicht vergessen, jetzt gerade wenn ich über physische Produkte spreche, ich meine, da hast du mehr Ahnung als ich, aber dass Google irgendwann Google Shopping aufgebaut hat, lag ja auch dran, weil sie halt irgendwann festgestellt haben, dass sie in Amazon in dem Bereich halt komplett das Wasser abgräbt.
Ja.
Und wenn es dann um physische Produkte geht, ist natürlich Amazon extremst stark, weil halt unglaublich viele, nicht nur die Produktdaten an sich, sondern natürlich auch die ganzen Userdaten. Amazon kauft ja auch Fremddaten ein, also die haben ja gigantische Datensätze zu jedem von uns.
Ja, also, die wissen genau, was ich gekauft habe.
Ja, du musst ja nur mal in dein eigenes Amazon-Konto gehen und guck mal auf Bestellungen und scroll mal durch, was du die letzten 10 Jahre so bestellt hast.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja meistens die letzten 10 Jahre. Ja.
Genau, also das darfst du nicht vergessen. Ja, es gibt ja auch genug Studien, dass solche Plattformen zum Beispiel relativ gut wissen, wann Leute schwanger sind und ähnliches oder teilweise vor den Leuten schon, weil sich das Shopping-Verhalten verändert. Ja, also
Wir hatten ja dieses Jahr auch was ganz Spannendes anderes, bevor wir gleich zum zum Spotify- und Audio-Streaming-Thema kommen, was ja auch mit Amazon stark zusammenhängt. Und zwar ein kleiner Zwischenhinweis. Also erstmal, wenn euch das hier gefällt, dann lasst natürlich gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Besonders, wenn ihr so geniale Gäste wie den Gregor da haben wollt. Aber der Gregor war mit uns dieses Jahr auf der Spurger Horse, was die größte Pferdemesse ist. Also die größte, wo die meisten Aussteller aus dem Pferdebereich zusammenkommen. Und das ist auch super spannend für IT- und Digitalunternehmen. Deswegen, wenn ihr da Interesse dran habt, werdet ihr jetzt gleich mal hören, was der Gregor dazu zu sagen hat. Weil Gregor, wie hast du es denn empfunden, zum ersten Mal auf einer, ich sag mal, komplett branchenfremden Pferdemesse zu sein? Und wie hat dir das gefallen? Wie war der Impact für dich?
Also ich bin jetzt nicht der typische Pferdemensch, um sozusagen, da hast du recht. Unser Schwerpunkt bei Global AMZ, einer der großen Schwerpunkte ist ja Pharma und pharmanah, also apothekenpflichtige Produkte, aber auch Herbizide, Fungizide, Supplemente. Und dann hatten wir immer wieder auch Berührung mit dem, haben wir immer wieder Berührung mit dem Tiergesundheitsmarkt und so Bremsenmitteln und Mückenmitteln. Das heißt, per se die Produkte waren mir nicht fremd, aber die Messe und die Branche. Und mal abgesehen davon, dass die Branche wesentlich größer ist, als ich als Laie natürlich dachte, weil klar, wie es halt immer so ist, wenn man sich mit was nicht beschäftigt, ist es halt hochspannend, weil wir haben vorher halt Analysen gefahren, vorbereitend auf die Messe, was ist schon an Produkten auf Amazon, was tut sich da trafficmäßig. Und es wird von unglaublich vielen Marken in dem Bereich unterschätzt, wie viel Verkäufe über Amazon laufen. Und das ist eigentlich der größte Fehler, den ich seit 10 Jahren mittlerweile predige, dass etablierte Marken nicht verstehen, dass ihnen der Markt abgegraben wird. Mhm. Ja, weil du hast natürlich etablierte Marken, gerade auch im Kosmetikbereich und so weiter, das wandert immer mehr in Richtung E-Commerce, dann verlieren die da mal ein Prozent, da mal ein Prozent, das fällt erstmal gar nicht auf. Das große Problem ist, da entstehen plötzlich Marken, gerade auf Amazon, wir haben das ja gesehen mit diesen großen Supplement-Brands der letzten Jahre, die dann auch teilweise von wirklich großen globalen Playern gekauft werden.
Ja, absolut.
Also wenn halt Bayer plötzlich eine Supplement-Marke kauft, ja, also die gucken sich sowas mit unter 10 Mille Umsatz, da gucken sich die das nicht mal an.
Ja.
Also das heißt, wir sehen halt, dass dort Marken entstehen, die dann plötzlich über die Periode, die Zeit, die langfristigen Bewertungen einfach auch organisch eine Sichtbarkeit haben. Und dann haben etablierte Marken ein Problem. Und das sehen wir im Pferdebereich auch ganz intensiv. Also gerade wenn es dann um diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel für Pferde, Futterergänzungsmittel, irgendwelche Pflegemittel, Hufpflege, was es da alles gibt, da hast du mehr Ahnung als ich. Ich will mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen reden, aber prinzipiell ist es so, wir sehen eigentlich, dass es immer unterschätzt wird und dann werden die Firmen halt irgendwann wach. Und das ist halt das Problem. Und eigentlich, wenn man sowas kontinuierlich macht, ja klar, jetzt nach 10 Jahren Plattform ist der Initialaufwand, sowas aufzuräumen, das kostet einfach Geld. Das muss man einfach auch so sehen. Man hat halt 10 Jahre nichts gemacht, da kriegt man halt jetzt die Quittung. Aber wenn man das dann kontinuierlich macht, kontinuierlich da auch sich mit Category Management, mit Media beschäftigt und auch Geld in die Hand nimmt, dann kann man da auch mitwachsen. Weil was passiert denn? Ich habe 100% von dem Markt und der shiftet in Richtung E-Commerce. Das heißt, der Markt ist immer noch 100%, aber ich habe halt plötzlich nur noch 80% in dem Verkaufskanal, den ich bespiele.
Ja.
Und das ist das, was halt viele, glaube ich, immer noch nicht sehen oder wahrhaben wollen. Und wir haben in allen Bereichen ja diese klassische Glockenkurve gesehen. Also ich sage immer Möbel. Also vor 8, 9 Jahren hätte ich nie online größere Möbel gekauft. Ja, mal, ich sag mal so einen Stuhl vielleicht. Mittlerweile bin ich der Erste, der sagt, wir ziehen jetzt gerade wieder um, ey, lass uns bitte online kaufen, weil ich habe eh keine Lust. Und auch wenn ich irgendwie zum Möbelhaus fahre, sage ich denen auch, Leute, liefert es mir nach Hause. Ja, also ich trage ja das Sofa nicht 3 Stockwerke selber die Treppe hoch. Also deswegen Pferdemesse super spannend, auch super viele spannende Kontakte, wo wir immer noch in Gesprächen sind. Vielleicht auch ein Appell an alle, die zuhören, ihr seid zu langsam. Also ihr seid einfach zu langsam. Ich verstehe das, dass Unternehmen nicht von heute auf morgen alle Pläne über den Haufen werfen können. Es bringt aber nichts, die Dinge so lange zu diskutieren. Wir haben das immer wieder, wir schreiben Kunden ein Angebot, dann diskutieren die das in ein Dreivierteljahr oder ein Jahr und dann, ja, jetzt wollen wir starten. Dann sitze ich da und sage, Leute, es hat sich schon wieder so viel geändert, abgesehen davon, dass das Angebot nicht mehr gültig ist. Der Ansatz, den wir hatten, den müssen wir jetzt wieder aufrollen.
Ja.
Ja, also, und deswegen schnell, aber Pferde, also zu der Messe, ich fand es super spannend. Es ist eine super spannende Branche, weil es natürlich auch eine sehr interessante Kombination ist aus einem Hobby, das eher eine wohlhabendere Käuferschicht anspricht, muss man halt auch ganz ehrlicherweise sagen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Anbieter gibt, die auch echt groß sind, die Produkte, und ich rede jetzt nicht von Satteln und Reitstiefeln, sondern wirklich von was auch immer, um mich nicht im Kopf und Kopf kragen zu
reden. Ja. Nee, auf jeden Fall. Deswegen, also die Spooker Horse ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Messe. Und falls ihr Interesse habt, auch dort teilzunehmen, wir machen, also Voxo sponsert das Digital Village auf der Spooker Horse, auch nächstes Jahr in 2027. Und wenn ihr da mehr Informationen habt, meldet euch gerne bei uns. Das leitet die Johanna bei uns und kann euch darüber mehr erzählen und auch, ob ihr da teilnehmen wollt. Und zum Beispiel Gregor hat auch einen Stand nächstes Jahr dort.
Genau, also ich kann auch nur empfehlen, hinzukommen und sich anzusehen.
Also genau, wir sehen es auch super spannend. Deswegen ist es ist krass, weil es eine sehr intensive Messe ist mit sehr viel Umsatzpotenzial, möchte ich mal so sagen. Jetzt kommen wir aber noch zu unserem letzten Thema, und zwar Spotify und Audio. Spotify ist, glaube ich, als Werbekanal extrem unterschätzt.
Genau.
Und also, ordne das mal ein, was es ist und dann, was gut, man damit macht.
Spotify
kann.
Wird, glaube ich, jeder kennen.
Ja, dieses Musikding.
Dieses Musikding auf dem Handy, nein. Also Spotify, glaube ich, kennt jeder, muss ich per se nicht erklären. Mhm. Es gab jetzt vor einem halben Jahr oder vor in den letzten Monaten, gibt es ein Amazon-Event, da werden quasi die ganzen Neuerungen im Ad- und Ad-Tech-Bereich und so weiter präsentiert. Und da wurde jetzt auch präsentiert, dass Spotify sehr vertieft im Bereich Werbung und Werbungsausspielung mit Amazon zusammenarbeiten wird. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und das ist auch so ein bisschen natürlich das Thema, Amazon frisst in Anführungsstrichen gerade klassisches Media. Die breiten sich halt aus. Und das ist dasselbe Playbook, das sie im E-Commerce durchgespielt haben. Die haben mit Büchern angefangen, dann hat man erst irgendwie DVDs genommen und so. Dann ist man halt immer tiefer reingegangen. Und dasselbe sehen wir in den letzten Jahren bei Media auch. Ich meine, vielleicht nochmal ein Vergleich. Amazon hat ja auch angefangen oder fängt ja an und kauft immer intensiver Sportrechte. Ja. Übertragungsrechte, also Champions League, Football, Tennis-Events und so weiter und so weiter. Das heißt, die breiten sich immer weiter horizontal aus und dieses Playbook haben die in anderen Märkten ja auch schon durchgespielt. Also auch im Cloud-Computing-Markt zum Beispiel.
Ja, vor allem, sie machen es ja auch smart. Sie kaufen ja nicht dann die komplette Champions League, sondern nur einen Teil. Und teilen sich das mit The Zone.
Genau. Und wir wissen halt, dass Maßnahmen um die Champions League können sehr spannend sein. Ja, also sehr, sehr spannend. Das wissen wir aus Projekten, die wir gemacht haben. Und bei Spotify, es gibt da jetzt in der Tiefe noch nicht so viel. Also ich habe noch keine Projekte, weil es wie gesagt noch sehr neu ist. Mhm. Aber auch das wird halt jetzt auf kurz oder lang in dieses Werbenetzwerk angeschlossen.
Wo siehst du denn die Wichtigkeit von Audiowerbung und vor allem auch, was hast du gehört, was besonders bei der Audiowerbung gut funktioniert? Für welche Bereiche oder was auch eher nicht gut funktioniert?
Ich denke halt, bei Audiowerbung ist das Spannende, dass Spotify prinzipiell, also ich sage immer, schaut euch halt euer eigenes Userverhalten an. Ja, das sage ich auch meinen Kunden immer. Die meisten Leute hören ja mittlerweile Spotify im Auto und nicht mehr klar. Radio Bayern, Antenne Bayern oder was auch immer. Das heißt, da ist natürlich Audiowerbung sehr stark. Und da Audio ist natürlich ein Awareness-Thema hier. Das muss man schon auch ganz ehrlicherweise sagen. Du hast jetzt bei Audio ja auch nicht die Möglichkeit, wie an deinem Laptop oder am Handy, dass du relativ schnell zum Point of Sale gehst und kaufst. Sondern du konsumierst es ja meistens passiv irgendwo.
Ja.
Von daher sehr spannend, was dort funktionieren kann. Wie gesagt, wir haben keine Testdaten. Ich kann mir sehr gut, es kommt halt aufs Umfeld an. Ja, also wenn ich jetzt, es macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, Supplement-Werbung in einem Umfeld Podcast zum Thema Gardening zu machen.
Ja. Ja,
außer es sind jetzt irgendwelche Pflanzendünger. Andersrum macht es jetzt keinen Sinn, Gardening-Werbung in einem Podcast zum Thema Psychologie oder Selbstentwicklung zu machen.
Ja, ja, klar.
Das ist halt das Thema, da komme ich halt wieder zu dem Punkt oder das ist die Grundempfehlung für alle Kanäle, Subkanäle und ich glaube, die kannst du teilen, wenn es um Google und Facebook und Co. geht. Analytik und Testen.
Mhm.
Und Testen heißt, okay, man nimmt ein gewisses Budget, das ist ein Ergebnis der Analytik und schaut sich einfach an, was passiert mit meiner Hypothese, was funktioniert nicht. Und das ist auch so, wie man da rangehen muss.
Ja, das ist auch der richtige Weg, weil meine Frage wäre eigentlich gewesen, was sollten Marketing-Entscheider jetzt priorisieren und was ist sozusagen was sollte der Entscheider jetzt tun? Und das sagst du ja, Analytik und dann vor allen Dingen Testen, das sind so die beiden Punkte.
Ganz hart gesagt, erstmal sich mit Amazon beschäftigen. Mhm. Weil ganz viele, also es gibt sehr viele Marketing-Entscheider und Leute Marketing, die Ahnung oder gutes Wissen von Amazon haben, das Grundwissen. Es gibt aber auch sehr viele Leute, insbesondere dann auf der Entscheiderebene, die denken, sie verstehen Amazon, weil sie bei Amazon einkaufen.
Ja.
Also es ist kein Scherz, ich habe unglaublich, ich habe mindestens einmal im Monat ein Meeting, wo mir einer sagt, ja, ich kenne ja Amazon, ich kaufe da jede Woche ein, wo ich dann sage, ja gut, wenn es jetzt irgendwie ein Pharmahersteller ist zum Beispiel, ich sage ja auch nicht, ich kenne deine Produktion, weil ich zur Apotheke renne und mir Medikamente hole. Also das ist einfach so ein bisschen auch so ein Missverständnis und was man bei Amazon schon auch bedenken muss, dieses klassische Organigramm, das haben wir ja bei diesen ganzen modernen Plattformen. wie Dinge in Unternehmen organisiert werden, funktioniert nicht mehr sauber. Mhm. Ich habe nicht mehr diese saubere Abtrennung, das ist jetzt nur Marketing-Media, das ist jetzt nur Point-of-Sale-Marketing, also quasi In-Store-Marketing, das ist jetzt nur Category-Management, das hängt halt alles zusammen. Und das, ich weiß nicht, wie du es kennst, ich habe dann ganz oft die Frage, ja, wie sollen wir das denn jetzt budgetär auf die Abteilungen verteilen, wo ich dann immer sitze und sage, das kann ich euch nicht beantworten, weil ich mache euer Budget nicht,
ja.
aber ihr müsst es irgendwie verteilen. Und das ist halt die Grundempfehlung, ist Analytik, wie du gesagt hast, Zweit beschäftigt sich damit. Wie gesagt, wir bieten dazu ja auch im Zweifel Wissens- und Knowledge-Workshops an. Ja. Und mit beschäftigen meine ich nicht nur die Marketingabteilung, sondern gerade bei kleineren Firmen, nehmt das C-Level, nehmt eure Geschäftsführung mit rein. Es gehören auch die Produktleute mit rein. Warum? Weil am Ende alle Bereiche berührt werden. Ja, also wir sehen halt einfach, es hat super riesige Rückwirkungen, Rückkopplungen. Also es gibt ja ganz viele Firmen, die dann die Erfahrung machen, dass sie dann in irgendwelchen Preisgesprächen mit Händlern und Großhändlern gesagt kriegen, ja, aber euer Produkt kostet jetzt auf Amazon schon 20% weniger als der UVP.
Ja, total krass.
Also, ja.
Super spannend. Vielen Dank erstmal für deinen Input. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar, welche Entwicklung wird den Markt als nächstes am stärksten verändern und wie? Falls du es beantworten kannst.
Naja, du hast ja gesagt, wir haben jetzt aus meiner Sicht die nächste Welle an Commerce, das ist natürlich, oder an genereller Media, das ist halt, dass jetzt TikTok gerade bei den jüngeren Zielgruppen natürlich durch die Decke geht bis 35, 40. Da sagen natürlich gerade sehr viele am Markt noch, ja, interessiert mich nicht, meine Zielgruppe ist 55. Wir sehen, dass bei TikTok, wir gucken uns das gerade genauer an, auch die Eltern immer mehr konsumieren, und vor 10 Jahren hat man mir bei Amazon dasselbe gemacht, das sagt, das sind nur die Jungen. Das heißt, was, glaube ich, passieren wird, es wird wesentlich schneller alles noch werden. Das ist die eine Sache. Und wir werden sehen, dass gerade im Bereich Media viele traditionelle Kanäle nicht mehr so gut funktionieren, beziehungsweise die Reichweite von traditionellen Kanälen einfach abnimmt. Wir sehen die Entwicklung ja jetzt schon, wie die User immer mehr in Richtung Streaming und so weiter rüberwandern. Und ich glaube, der Effekt wird sich extrem verstärken. Das ist so meine Hypothese. Und wir werden, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kosmetikbereich ansehe, halt sehen, dass ganz viele Player in Produktkategorien kommen, die bis jetzt nur im Ausland waren. Weil klar, gerade Amazon ist ja auch eine Riesenchance, um ins Ausland zu gehen. Also ich war vor ein paar Monaten auf einer großen internationalen Kosmetikmesse. Da kommen zum Beispiel sehr viele koreanische Brands, die gerade alle dabei sind, sich zu organisieren, um in Europa einen Markteintritt zu machen. Und die haben alle sehr tiefe Taschen, weil die in ihren Heimatländern halt riesengroß sind.
Ja, ist krass. Aber da ist Amazon echt perfekt aufgestellt jetzt gerade für genau diesen Move.
Und gerade dann in Verbindung, wenn ich da noch ein bisschen, ich sag mal, YouTube, Facebook und TikTok oben drauf packe und da einfach eine saubere Customer Journey baue.
Mega. Gregor, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wo kann man dich denn erreichen und finden, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte mit dem Gregor unbedingt zusammenarbeiten? Dann solltet ihr natürlich kontaktieren. Deswegen, wo kann man dich am besten erreichen?
Also entweder über LinkedIn, Gregor Leopold einfach, oder auf unserer Website www.globalamz.com. Oder einfach beim Timo anrufen.
Ja, genau.
Nein, aber LinkedIn, einfach über LinkedIn anschreiben oder über die Website ist am einfachsten einfach. Und ja, da findet man mich dann schon im Amazon-Kontext, denke ich.
Ja, perfekt. Vielen lieben Dank. Das war's wieder mit einer Folge von Marketing Meets Technology. Und man hat wieder gesehen, hier trifft wieder eine krasse Technologie, trifft krasses Marketing. Und Amazon hat da draußen eine ganze fette Plattform gebaut. Deswegen mega spannend. Und ich glaube, so viel Insight bekommt man selten. Deswegen ist es einfach spannend, sich damit zu beschäftigen. Und ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Und ich freue mich darauf, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zur nächsten Folge.